viele Leute von euch hier sind. Es ist richtig schön, bei euch zu sein. Ich habe mal ein bisschen bei euch im Predigtarchiv nachgeschaut, denn ich habe euch heute einen Text aus dem Hebräerbrief mitgebracht. Oh, jetzt sehe ich die Spinne, sie hängt am Mikrofon, das ist ja toll. Ich wollte eigentlich schon kommen, Margot, und dich retten hier, jetzt ist sie am Mikrofon. Es ist kein Witz, also hier ist sie jetzt drin. Sie haben das irgendwie Heiliges, wenn man so Tiere an der Kanzel tötet. Aber gut, musste jetzt leider sein. Hatte sogar was mit der Predigt zu tun, kommen wir gleich drauf. Also, ich habe ein bisschen geguckt bei euch, weil ich ja auch nicht was predigen wollte, was die letzten Wochen schon dran war. Ich habe euch einen Text aus dem Hebräerbrief mitgebracht und ich habe gesehen, Klaus Dieter hatte Anfang des Jahres schon aus dem Hebräerbrief gepredigt. Das fand ich ganz toll, das ist glaube ich schon März oder ein bisschen her. Denn eigentlich ist der Hebräerbrief ein richtig toller Brief. Trotzdem ist er manchmal ein bisschen schwierig oder wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wie ich finde, zu Unrecht. Aber ich wollte einfach mal so fragen, wer von euch hat so in dem letzten Monat mal den Hebräerbrief gelesen oder was im Hebräerbrief? Oh, so, Edita, 2, 3, 4. Toll, super, sehr gut. Manche halten sich bei dem Hebräerbrief nur daran auf, wer hat ihn denn jetzt wohl geschrieben? Ja, das ist bei den Briefen, kennt ihr das vielleicht von der Einleitung, Paulus ist es hier, der schreibt, oder Petrus, ist immer ziemlich klar. Und man weiß auch, der Hebräerbrief ist ein Brief, er endet auch am Ende so, da grüßen dann so die Brüder aus Italien. Aber die Gemeinde weiß seit all den 2000 Jahren nicht mehr genau, wer ihn geschrieben hat. Viele sagten mal, Paulus war es, oder war es Petrus, oder ein anderer Schüler. Aber letztlich ist das nur so eine akademische Frage. Gott wollte ja, dass dieser Brief in der Bibel ist und wir haben ihn von ihm und letztlich ist der Autor der Herr selbst und darum soll es auch deswegen gar nicht gehen. Aber der andere Punkt, warum der Hebräerbrief manchmal so ein bisschen schwierig ist für manche Leute, ist, dass der Hebräerbrief ganz viel Bildersprache benutzt aus dem Alten Testament. Ja, also er benutzt ganz viele Bilder aus dem Alten Testament, um Dinge über Jesus zu erklären. Und ja, leider ist es so, gar nicht mehr so viele Christen lesen noch so regelmäßig das Alte Testament oder kennen das Alte Testament so richtig gut, fühlen sich darin so richtig zu Hause. Und das ist schade, weil ich glaube, das versperrt uns wirklich eine Tiefe an Erkenntnis, wie Gott wirklich ist und was er uns sagen will. Ich glaube, wir brauchen, um das Neue Testament so richtig zu verstehen, ganz viel auch das Alte Testament. Ein Bibelschullehrer, wo Johanna, meine Frau, auf der Bibelschule war, der hat das immer mal so ganz lustig erklärt und das wollte ich euch auch mal weitergeben. Der hat gesagt, das Neue Testament ist das Mu und das Alte Testament beschreibt dir die Kuh. Was er damit meint ist, das Neue Testament ist die Botschaft. Das ist ja Good News, the Gospel, das ist die Botschaft, also Mu. Aber wenn du wissen willst, es war schön, das zu hören, ja, hört sich gut an, aber wenn du wissen willst, wer da überhaupt spricht, ist es vielleicht auch von Interesse, mal zu wissen, wie so eine Kuh aussieht, ja, dass sie 4 Beine hat und dass sie vielleicht ein geflecktes Fell hat oder ein braunes Fell und wie das so ist mit der Kuh und dann wird's vielleicht viel interessanter. Du kannst natürlich die Botschaft hören, das Mu, und sagst, es ist eine super Botschaft. Aber wenn du wissen willst, wer da redet, ist es vielleicht ganz gut, auch mal ins Alte Testament zu schauen, ja? Wir können aber nicht nur das Alte Testament lesen, weil dann ist es so, als würden wir in so ein Naturkundemuseum gehen und so eine ausgestopfte Kuh da sehen. Da können wir sagen, okay, das ist eine Kuh, aber sie ist ziemlich tot. Also es fehlt der Kuh so wirklich die Botschaft und das Leben. Und das ist nämlich erst dann der Fall, wenn sie so richtig laut Mut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal direkt auf einer Kuhwiese wart. Und wenn die so vor euch steht, dann, ja, so als Stadtkind kriegt man dann schon Schiss und denkt, aber eigentlich sind Kühe ja ganz harmlos. Kann man sogar umschubsen, habe ich gehört. Aber wer auf dem Land kommt, kennt sich da besser aus. Also, das Neue Testament ist das Mu und das Alte Testament gibt dir die Kuh. Und zusammen wird's sinnvoll. So haben wir es erklärt bekommen dort vom Bibelschullehrer. Und ihr wisst es auch, man erinnert ja nicht so viele Sachen aus Predigten. Ich weiß nicht, wenn ich euch fragen würde, was ihr vor 14 Tagen oder so in der Predigt gehört habt, wer noch was wüsste, geht mir manchmal genauso, ist ganz schnell weg, aber vielleicht behaltet ihr ja das wenigstens von dem Mu und von der Kuh, dann ist schon was erreicht, dann behaltet ihr jetzt das, so, und alles, was ich jetzt sage, ist dann noch ein Add-on, also wenn ihr das behaltet, so, ist schon super. Also, Neues Testament, Altes Testament. Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist nämlich so ein Tutorial. Er erklärt uns nämlich etwas über Jesus anhand der Bildersprache des Alten Testaments, so dass wir ein noch tieferes Erkenntnis von Jesus bekommen. Ja, das macht er. Und damals war das natürlich ein Brief an Hebräer, also an Judenchristen, schon an Christen geschrieben, aber eben welche, die aus dem Judentum kommen, an Israeliten. Das heißt, die sehr vertraut waren mit den ganzen Anbetungsopfern, mit den Riten, die auch im Tempel noch gefeiert wurden, die aber wahrscheinlich auch teilweise schon in der Zerstreuung lebten, überall in Griechenland, in der Türkei, über das ganze Römische Reich verteilt. Und eben jetzt nicht so an Heidenchristen. Das sind ja wir eigentlich, ja. Wir kommen ja alle aus den Heidenvölkern. Und man könnte jetzt meinen, warum ist denn dann jetzt der Hebräerbrief so wichtig für uns? Ich glaube, warum er so wichtig ist, viele von uns wahrscheinlich sind ähnlich wie ich, auch so Gemeindekinder, ja. Wir kennen die Texte der Bibel manchmal seit 20, 30, 40 Jahren oder noch länger, haben die Sachen immer wieder gehört über Jesus. Und das ist dann manchmal schon so zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Aber wenn wir das nochmal vielleicht auf eine Art und Weise hören, dass etwas zusammengebracht wird aus dem Alten Testament mit dem Neuen Testament, dann können wir manchmal vielleicht eine tiefere Erkenntnis gewinnen. Ah, okay, so ist das gemeint gewesen. So ist Jesus und darum ist Jesus so. Also das ist so vielleicht die Hoffnung, auch Dinge nochmal über Jesus nochmal vertieft zu begreifen. Dafür ist der Hebräerbrief richtig gut. So, jetzt steigen wir ein und ich lese euch den Predigtext einmal vor. Ihr habt ihn hier oben auch zum Mitlesen. Es geht heute über ein Kapitel rüber. Ja, es ist ein Kapitelsprung, aber in der Bibel ist es der gleiche Abschnitt. Ich lese aus Hebräer 4 von Vers 14 bis 5 Vers 6. Also es sind 9 Verse. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Denn jeder menschliche hohe Priester wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, vor Gott für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigene Sünden opfern. Niemand kann sich selbst zum hohen Priester ernennen. Man muss von Gott zu diesem Dienst berufen werden, wie es einst bei dem ersten hohen Priester Aaron geschah. So hat auch der Messias sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern es war der, der zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Und an einer anderen Stelle sagt Gott nämlich: Du sollst für immer Priester sein, ein Priester nach der Art Melchisedeks. Amen. Das ist der Text. Machen wir es mal heute andersrum. Ich fange mal ganz hinten an. Eine Frage an euch. Preisfrage. Wer war Melchisedek? Weiß das jemand von euch? Edith, weißt du? Ja, genau. Also ja, es heißt, er ist ein ewiger Priester. Ja, er ist ein ewiger Priester, niemand weiß genau, wo er herkam und wo er hinging. Weiß jemand, wo der einem begegnet, wem der begegnet in der Bibel? Abraham. Ja, Abraham, sehr gut. Oh, ihr seid super, bibeltreue Gemeinde hier, sehr gut. So ein 1. Mose 14, gleich am Anfang, ja, wir sind gerade 14 Kapitel in die Bibel. Abraham kommt zurück, der hat den Lot befreit und seine Familie, die waren geraubt worden von verschiedenen Königen. Er macht sich mit 300 Mann auf, befreit Lot und die Familie kommt wieder zurück, ist ermüdet, erschöpft von diesem erfolgreichen Raubzug. Und dann kommt dort dieser, er heißt König von Salem, mit Salem wird Jerusalem angedeutet gewesen sein. Er kommt dorthin, er ist ein König, ich lese das mal vor, sind nur 3 Verse. Das ist alles, was wir von Melchisedek wissen, nur 3 Verse. Und trotzdem ist er so wichtig, dass er nicht nur im Hebräerbrief wieder auftaucht, in dem Psalm wird er erwähnt. Diese drei Verse ist alles, was wir über Melchisedek wissen. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin, wo Abraham war, und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten und er segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, dem Himmel und der Erde. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abraham gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Übrigens, das ist das erste Mal, wo der Zehnte in der Bibel drin vorkommt. Das ist das erste Mal, gleich schon nach 14 Kapiteln. Abraham gab ihm das, ohne dass er dazu aufgefordert wurde, hat ihm einfach den Zehnten gegeben ins Haus Gottes. Also dieser Melchisedek war ein Priester, ein Hohepriester. Er war nicht ein jüdischer Hohepriester wie Aaron. Kommen wir gleich zu, der wird ja auch erwähnt. Aber Melchisedek ist durch die ganze Bibel hinweg sowas wie der Inbegriff des perfekten Priesters, der allein Gott dient. Ja, er war perfekt in der Hingabe an Gott. Er hat nicht nur den Abraham gesegnet, er hat immer auch gleich Gott gerühmt. Er war treu, er war auf Gott ausgerichtet, er diente Gott Tag und Nacht, ja, hat keinen Anfang, kein Ende, so heißt es. Aber er diente auch den Menschen. Er ist zu Abraham hingegangen, hat ihnen, der erschöpft war, Brot und Wein gegeben. Jeder, der sich jetzt fragt, Brot und Wein, da klingelt doch was. Genau, das Alte Testament ist eben voll dieser Bilder, Brot und Wein, Abendmahl, ja, Gemeinschaft mit Gott. Das ist dann nicht durch Zufall drin. Er brachte ihm Brot und Wein als Sinnbild für Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, er diente dem Abraham, indem er ihm geholfen hat, Gemeinschaft mit Gott zu bekommen. Das ist alles das, was dieser Priester gemacht hat. Also das war Melchisedek. Das Wort, das hier der Schreiber zitiert, steht in Psalm 110, Vers 4. Und jetzt wird eben hier gesagt in unserem Bibeltext, so ein Priester ist Jesus, nach der Art von Melchisedek. Vielleicht hast du das selten gehört, dass Jesus ein Priester ist. Wir sagen ja, Jesus ist ja eigentlich König. Warum ist er jetzt Priester? Das ist ganz interessant. Jesu Bedeutung für unser Leben ist sehr vielfältig. Es geht über viele Dinge hinaus. Und wir haben, wenn wir bei uns neue Volontäre begrüßen, haben wir zuerst so 2 Wochen Basic Training. Jana kennt das noch genau. Wir haben eine Einheit gleich am Anfang, da geht es darum, wer ist Jesus? Ja, und ich habe die Session jetzt seit einigen Jahren schon gehalten und ich starte immer darum, dass ich die Jugendlichen dann frage, wer ist Jesus für dich? Da haben wir so einen Flipchart und schreiben wir das mal so auf. Und dann kommt meistens als erstes Freund, Helfer, sind wir so die Ersten. Aber dann kommt irgendwann auch Retter und Erlöser und Herr. Und das ist richtig, genau. Ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, Jesus ist wirklich Herr über unser Leben. Er ist auch ein Freund und er ist auch ein Helfer in der Not, aber er ist auch Herr über unser Leben. Und König ist er. Ja, wir haben dort die Königskrone auf dem Kreuz. Er ist auch Retter und Erlöser von unseren Sünden, ganz wichtig. Es gibt noch ein paar andere Eigenschaften von Jesus. Er ist zum Beispiel auch Bräutigam. Wer einige Gleichnisse von Jesus kennt, dass er der Bräutigam oder auch in der Offenbarung wird es so angedeutet, wenn es um das Mahl geht, das steht dafür, dass er der ist oder der sein möchte, nachdem wir uns sehen, dass wir eines Tages mit ihm zusammen sein werden. Und er ist auch Priester. Das erwähne ich dann auch noch. Und da gucken wir dann auch noch die Bibelverse zu an. Und darum geht's heute. Jesus ist auch ein Priester. Das ist Teil seines Dienstes und seiner Aufgabe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen neu für uns. Was bedeutet das denn? Und um da ein besseres Verständnis zu gewinnen, was das in Jesu Bild bedeutet, denn Jesus ist ja jetzt nicht mehr in Jerusalem und es gibt auch gar nicht mehr den Tempel und den Altar dort, ist es wieder hilfreich, wenn wir hier im Text gucken, was ist damit gemeint. Und da sehen wir in Vers 4, dass ein anderer Hohepriester erwähnt wird, nämlich Aaron. Aaron war der erste Hohepriester des alten Bundes. Das startete am Berg Sinai, als Mose, sein Bruder, die Gebote bekommen hat. Und nicht nur die 10 Gebote, auch noch ganz, 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 ganz viele Vorschriften, wie die Stiftshütte zu bauen ist, wie der Tempel, die Stiftshütte zu bauen ist, wie der Altar zu bauen ist. All diese Dinge wurde im Detail beschrieben. Vielleicht habt ihr euch da mal durchgeackert durch 3. Mose und sagt, ach du meine Güte, das ist ja hier schrecklich detailliert und so, alles mit Gold verkleidet und also dann diese ganzen Einsetzungsopfer und Versöhnungsopfer und so. Also eine riesenlange Sache, aber es ist nicht ohne Grund da. Es war wirklich enorm wichtig, Gott war es wichtig, dass er uns das weitergegeben hat. Und der Mose hat seinen Bruder Aaron eingesetzt als ersten hohen Priester, mit ihm auch seine Söhne, Aarons Söhne. Und die Leviten waren insgesamt einfach berufen, dort an der Stiftshütte Dienst zu tun. Und Aarons Aufgabe war es, Opfer darzubringen für das ganze Volk zur Versöhnung ihrer Schuld. Ja, das ist hier gleich in unserem Bibeltext, der erste Vers von Kapitel 5. Denn jeder menschliche hohe Priester wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, vor Gott für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Also das macht ein Priester. Er opfert für seine Mitmenschen. Und dann war es auch wichtig, dass hier der Schreiber hat auch gesagt, Aaron war selbst auch ein Mann, nicht ohne Schuld. Ja, also bevor Aaron opfern konnte für das Volk, musste er erst für sich selbst opfern und für sich selbst Versöhnung erlangen. Sonst konnte er gar nicht das stellvertretend fürs Volk tun. Und das war so ein typisches Anzeichen von dieser Unvollkommenheit des alten Bundes. Ja, der alte Bund, der am Berg Sinai geschlossen wurde, war unvollkommen. Auch wenn die Vorschriften enorm präzise waren, was alles gemacht werden mussten, und man merkt sehr schnell, die Hebräer, die Juden haben es irgendwann auch nicht mehr geschafft. Die haben irgendwann ganz damit aufgehört oder sie hatten teilweise das dann nicht richtig eingehalten und irgendwann hörten sie dann der Königezeit ganz damit auf. Es war unvollkommen. Auch der Aaron musste eben erst selbst für sich um Sühne erwirken, bevor er das für seine Mitmenschen tun konnte. Und das Krasse ist auch, es war nie zu Ende. Ja, das zeigt so ein bisschen, finde ich immer schon so diese Hinweise auf Jesus, die total im Alten Testament drin sind, fast schon erdrückend. Ja, man musste immer weitermachen. Die Schuld war letztlich nie endgültig getilgt. Ja, als dann der Tempel eingeweiht wurde und da Salomo, da haben die ja an diesem Einführungstag, wenn ihr das mal gelesen habt, da haben die ja hunderttausend Tiere geschlachtet, da ist das Blut nur so geflossen. Finden wir im heutigen Zeit ganz schlimm, aber warum war das so? Gott hat den Menschen wirklich vor Augen führen wollen, wie schlimm Sünde ist und wie wichtig das ist, dass dafür eine Sühne erwirkt wird. Es kostet tatsächlich sehr, sehr viel. Dieses Blut der Tiere musste vergossen werden. Kein Blut von Menschen, aber dieses Blut der Tiere musste vergossen werden, damit die Schuld der Menschen wirklich vergeben ist. Und trotzdem musste das nicht nur einmal im Jahr geschehen, sondern jeden Tag, ja mehrmals am Tag, es musste immer so weitergehen, immer so weitergehen. Und was das bewirken sollte, ist, dass die Menschen sich tatsächlich danach sehnen, wann wird endlich einmal unsere Schuld tatsächlich ausgelöscht? Wann kommt endlich einmal ein Erlöser, der tatsächlich all das erfüllt, wann das nicht mehr sein muss? So hat Gott in dem Opferdienst letztlich schon angelegt, die Sehnsucht seines Volkes nach einem Messias. Es war alles auf Jesus ausgerichtet. Und dann ist er eben gekommen und dann war er da. Und deswegen startet unser Vers gleich damit, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Und das Bekenntnis an Jesus ist eben, dass er tatsächlich für unsere Schuld gestorben ist, am Kreuz von Golgatha. Und diese Trennung zu Gott überwunden hat und wir damit auch durch Jesus hinzutreten können zum Thron Gottes. Das ist unglaublich, aber es hat tatsächlich dieses unendlich sonst immer weitergehende Opfertum aufgelöst. Es musste nicht mehr sein. Und es ist ganz krass, auch wenn die Juden, die also dann nicht Christen geworden sind, nicht Jesus erkannt haben, haben sie relativ bald danach mit diesem Opferdienst aufgehört. Interessant, oder? Also zwar wurde auch einige Jahre später dann der Tempel zerstört, aber auch heutzutage ist das nicht mehr der Fall im Judentum. Ist interessant, ja? Jesus ist gekommen, Opfer waren nicht mehr notwendig. Aber was macht Jesus jetzt? Er ist jetzt hoher Priester. Was bedeutet das jetzt für ihn? Jesus sitzt eben jetzt nicht nur dort oben im Himmel auf dem Thron und dreht Däumchen und wartet jetzt da drauf. Wann sagt der Vater mir, jetzt ist es soweit, jetzt darfst du zum zweiten Mal auf die Erde und du darfst zurückkehren. Er sitzt dort jetzt nicht rum. Was macht er denn jetzt gerade im Himmel? Er ist jetzt Priester. Er dient uns und er tritt für uns ein. Das ist jetzt gerade seine Aufgabe, was er macht. Das ist nicht nur in diesem Vers so, sondern wir lesen es in ganz vielen Versen der Bibel. Zum Beispiel im 1. Johannes 2, Vers 1. Da heißt es, wenn wir aber sündigen, dann sollen wir wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, der jetzt für uns eintritt. Oder auch in Lukas 22, Vers 32 hat Jesus zu Petrus gesagt, dass er für ihn eingetreten ist und für ihn gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhöre. Oder, ganzes Kapitel fast, im Johannes 17, das ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Das ist wieder, er ist der hohe Priester, wo Jesus betet für uns, die der Vater ihm gegeben hat. Er betet für uns, er tritt für uns ein. Ja, also da merkt ihr, das ist etwas, das macht er permanent und das macht er. So müssen wir uns jetzt Jesu Dienst vorstellen, dass er beim Vater für uns eintritt. Ja? Der 1. Johannes 2 benutzt dieses andere Wort, Anwalt. Ja? Manche wissen das ja, ich habe auch mal Jura studiert, das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Also wo ein Anwalt ist, also ein Verteidiger, da gibt es auch einen Ankläger. Ich denke, ihr wisst auch, wer der Ankläger ist. Der Ankläger ist eben der Satan. Der ist dabei, uns permanent auch bei Gott anzuklagen. Ja? Wir wissen aus der Bibel, er hat jetzt nicht mehr diesen direkten Zugang zum Thron Gottes, wie das vielleicht früher mal gewesen ist. So genau wissen wir das nicht, aber er hat diesen Zugang jetzt nicht mehr. Aber ich stelle mir das so vor, da werden täglich Klagschriften zugestellt. Ja? Jeden Tag kommt da am Thron Gottes diese Klagschriften an vom Ankläger Satan. Der sagt dann wieder, guck mal, der Markus hat schon wieder da gelogen. Guck mal, der hat schon wieder 3 Tage lang nicht in der Bibel gelesen. Ist überhaupt kein guter Christ. Und dann habe ich einen Verteidiger vor dem Thron Gottes, der dort ist und für mich eintritt. Und der aber sagt, er ist mein Kind. Und ich weiß, er hat dort gesündigt, aber dafür bin ich gestorben. Das ist schon bezahlt. Der dafür sorgt, dass ich wieder eine reine Weste quasi habe. Einen, der vor dem Vater für mich eintritt. So ist dieses Bild zu verstehen, ja. Und 1. Johannes 2, Vers 1 meint jetzt auch nicht, wenn jemand das erste Mal zu Gott kommt, sondern es ist ja an uns Christen geschrieben. Wenn wir aber wieder sündigen, dann sollen wir wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, der jetzt für uns eintritt. Also das ist tatsächlich etwas, was Jesus nicht nur einmal gemacht hat, sondern immer wieder. Ja, vielleicht kennt ihr das auch, dieses Gefühl, wenn ihr irgendwas getan habt, wie zum Beispiel, ja, es gibt so viele Beispiele, wieder nicht in der Bibel gelesen oder in schlechte Gewohnheiten gefallen oder was auch immer, dann kommen sofort Stimmen in unserem Kopf hoch, ja. Die Stimmen, die uns wirklich auch ganz gerne davon abhalten wollen, uns dann wieder Jesus hinzuwenden. Wir wissen eigentlich, wir können zu ihm kommen. Jesus wartet auch darauf, aber wir schämen uns auch. Es sind ganz viele verschiedene Stimmen oder Gedanken, die da sind. Vieles ist auch unser schlechtes Gewissen und das ist ja auch richtig so. Und Gewissen überführt uns ja auch davon, wenn wir was Falsches getan haben. Aber da sind auch immer die Stimmen, die uns abhalten wollen, zu Jesus zu kommen. Und ich denke, das hat auch was mit diesem Ankläger zu tun. Und dann dürfen wir auch wissen, da ist ein Verteidiger schon, der uns wieder zurückruft zum Vater. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir deswegen begreifen, der Herr Jesus arbeitet jetzt für uns, dass wir nicht fern von Gott bleiben. Selbst wenn wir das einmal durch unsere eigene Schuld und unsere Sünde wieder gegangen sind, er arbeitet dafür, dass wir immer wieder den direkten Zugang haben und immer wieder zu Jesus kommen können. Ja? Und auch wenn wir zum Beispiel schon länger Christ sind und immer wieder in solche Muster hineinfallen, dann helfen uns vielleicht auch, dass wir falsche Wahrheiten erkennen, an die wir glauben. ist ein ganz neues Thema. Ich will euch nur noch zwei einfach auf den Weg mitgeben. Eins ist zum Beispiel, dass wir denken, eigentlich müssten wir das doch packen, unser Leben so als Christ. Eigentlich müsste ich das doch hinkriegen. Was bin ich eigentlich für ein Versager, dass ich das schon wieder nicht geschafft habe, alle Gebote zu halten? Und da glaube ich, da steckt vielleicht auch ein bisschen Stolz drin, dass wir denken, wir könnten das schaffen. Ich glaube, das ist eine falsche Information. Das christliche Leben ist eigentlich unmöglich. Das können wir so gar nicht schaffen. Nicht aus eigener Kraft und nicht alleine. Ja, es ist uns unmöglich. Wenn wir das könnten, dann bräuchten wir Jesus gar nicht mehr. Wenn wir das könnten. Aber Jesus hat es so angelegt, dass wir auf ihn angewiesen sind, jeden Tag. Oder noch so eine falsche Wahrheit. Vielleicht kämpfst du damit, dass du dir sagst, wie kann Gott mir diese Sünde jetzt auch zum x-ten Mal nochmal vergeben? Ich habe ihn doch schon 10-mal um Vergebung gebeten, dass er es wegnimmt. Und schon wieder ist es passiert, ja? Das Maß muss doch irgendwann mal erfüllt sein, wo Jesus vergeben kann. Habe ich nicht schon bewiesen, dass ich ein Versager bin? Und da kommt dann vielleicht auch Selbstmitleid durch und sowas. Ich glaube, auch das ist eine Lüge, eine Unwahrheit. Denn dann würden wir ja bewerten können, wie groß Gottes Güte und Erbarmen letztlich ist. Und da können wir es erfassen und sagen, bis dahin und nicht weiter. Aber das können wir nicht. Gottes Güte und seine Gnade übersteigt das vollkommen. Und deswegen, er kann uns das vergeben und er hat es uns sogar schon vergeben. Wir können immer wieder zu Jesus kommen, da er für uns jetzt eintritt. Also er arbeitet jetzt gerade für uns vor dem Vater als unser Priester. Wir können nicht nur zu Jesus kommen, wir müssen sogar. Wenn du denkst, du brauchst nur einen Retter und keinen Priester, dann denke ich, dann begrenzt du Jesus. Natürlich ist sein Tod am Kreuz, ja, das, was er rettend für uns getan hat, das Allerwichtigste. Damit hat er ja dieses Opfer ein für alle Mal erfüllt. Es muss kein weiteres Opfer mehr erbracht werden. Aber wenn wir denken, wir brauchen nur einmal zum Kreuz zu kommen, uns zu beugen und zu sagen, das will ich annehmen, ja, natürlich sind wir dann Christ, das ist richtig. Aber die Bibel ist klar, wenn wir dann einfach so weitermachen und weiterleben ohne Jesus, dann wird's nicht gelingen. Wir sind angewiesen auf die dauerhafte Beziehung mit Jesus. Nur das macht mich ja letztlich zu einem Jünger Christi, zu einem Nachfolger Christi. Erst muss er uns ein Retter werden, aber dann müssen wir verstehen, dass er uns auch ein Priester werden muss, auf den wir permanent angewiesen sind, dass er für uns eintritt. Denn wir leben in ständiger Hinwendung zu Jesus. Einmal aus Liebe für das, was er für uns getan hat am Kreuz, aber auch, weil wir erkannt haben, dass wir von ihm abhängig sind. Und ich glaube, das ist auch klar in anderen Bibeltexten, dass wir diese Hinwendung zu Jesus täglich brauchen. Denkt man zum Beispiel an das Vaterunser, ja? Da heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und interessant ist, im Vers vorher geht es um das tägliche Brot, was er uns geben soll. Ja, und vergib uns unsere Schuld. Ich denke, man kann mit Fug und Recht auch sagen, da könnte man fast in Klammern auch einfügen, vergib uns unsere tägliche Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das machen wir ja auch nicht nur einmal, sondern es ist Jesu Vorbild, so sollt ihr beten, jeden Tag. Gib uns unser tägliches Brot heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein tägliches Gebot. Noch eine letzte Stelle, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, das ist auch ein Christ, der gerade einmal wieder unehrlich war, nicht ein Ungeretteter, ein Christ, der immer wieder dazu gerufen ist, bekenn deine Sünde deinem Herrn und deinem Priester. So ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also wir brauchen jemanden, der uns unsere Schuld vergibt und beim Vater für uns eintritt. Das ist der Hohepriester und das ist Jesus. Er tut das gerade jetzt für dich. Und ich lese uns einfach diesen Abschnitt zum Abschluss noch einmal vor, damit wir das richtig so auf uns wirken lassen und verstehen, welches Bild hier der Schreiber des Hebräerbriefs benutzt, um zu verstehen, wer Jesus auch für uns sein möchte. Vielleicht können wir es nochmal wieder dran haben, da könnt ihr auch nochmal mitlesen. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie bei uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Denn jeder menschliche hohe Priester wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, vor Gott für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden opfern. Niemand kann sich selbst zum hohen Priester ernennen. Man muss von Gott zu diesem Dienst berufen werden, wie es einst bei dem ersten hohen Priester Aaron geschah. So hat auch der Messias sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern es war der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Und an einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für immer Priester sein, ein Priester nach der Art Melchisedeks. Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist und mit Jesus selbst empfangen wir nur dann, wenn wir vor ihn treten. Mancher kennt vielleicht noch den alten Choral, ja, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und das wünsche ich mir, dass wir das tun in der Woche, täglich und auch jetzt, wo wir jetzt ihm Lob singen wollen und ihn anbeten wollen. Lass uns das tun. Amen.